Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Bereits vor einigen Jahren, 2017, sorgte eine Meldung für Furore. Laut einer Studie, die ForscherInnen um den französischen Ökonomen Thomas Piketty erstellt haben, sei die Ungleichheit zwischen Gutverdienern und Einkommensschwachen in Deutschland ähnlich groß wie im Jahre 1913. An diesem Befund wird sich wahrscheinlich so viel nicht geändert haben, zumal Corona und die wirtschaftlichen Folgen die Schere zwischen Arm und Reich weiterklaffen lässt, wie vor kurzem auch eine neue Oxfam-Studie vorgelegt hat. Diesen Zahlen und Zuständen gibt die Journalistin und Buchautorin Julia Friedrichs nun ein Gesicht, genauer mehrere. Bereits in ihrem Buch »Wir erben, was Geld mit Menschen macht«, hat sie sich kritisch mit den Folgen großer Erbschaften und deren Folgen für die Vermögensverteilung in Deutschland auseinandergesetzt. Und nun hat sie sich für ihr neues Buch mit Menschen beschäftigt, die zwar Arbeit haben, aber davon kaum überleben können. »Working Class – Warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können«, heißt es. Herzlich willkommen in der politischen Lesart, Julia Friedrichs. Hallo.
Hallo.
Zunächst aber mal eine Begriffsklärung, wenn wir von Working Class, einer Arbeiterklasse also sprechen. Wen meinen wir dann in Deutschland eigentlich? Gibt es die überhaupt noch?
Also ich meine mit dem Begriff die Menschen, die kein Vermögen haben, die also allein aus Arbeit heraus existieren müssen oder die allein mit ihrer Arbeit heraus ihr Leben bestreiten müssen. Das ist ungefähr die Hälfte der Bevölkerung. Also 50% der Menschen in Deutschland hat kein nennenswertes Vermögen. Für die gilt also Arbeitseinkommen, also Arbeitsnetto gleich, ja, Geld, mit dem man auskommen muss. Und mir war es wichtig, da einen Begriff auch zu finden, der nicht schon durch die Geschichte verbraucht ist in Deutschland, weil ich finde, wir haben bei Arbeiterklasse dann zum einen natürlich die DDR im Auge, aber zum anderen eben auch das alte Bild des Maluchers, der unter Tage oder eben am Fließband bei VW ist. Und das ist es eben nicht mehr. Die Working Class ist sehr viel vielfältiger, sie ist weiblicher, sie ist migrantischer und sie ist viel mehr auf die Dienstleistungsberufe eben auch bezogen.
Und Sie haben sich über einen längeren Zeitraum mit eben solchen Menschen in Deutschland getroffen, die also Berufen nachgehen, von denen sie aber nur knapp oder auch gar nicht leben können, geschweige denn so etwas wie sparen können, Sie haben es gerade schon gesagt, vorsorgen. Darunter auch solche, die studiert und gut ausgebildet sind, die keinerlei Sicherheit haben, also prekär arbeiten. Und das sind, das haben Sie ja auch gerade schon erwähnt, erstaunlich viele in diesem reichen Land, dem es ja in den letzten Jahren verdammt gut ging. Die Wirtschaft, die wuchs bis vor der Pandemie stetig. Warum haben nur so wenige davon offenbar profitiert?
Also tatsächlich haben eben die unteren Einkommen an diesem Wohlstandsgewinn kaum teilgehabt. Sie haben sogar lange Zeit verloren. Das heißt, der Sai zum Beispiel, den ich getroffen habe, der die U-Bahnhöfe in Berlin reinigt, der verdient weniger als sein Vater eine Generation zuvor, der auch als Ungelernter gearbeitet hat. Und der Vater sagt, mit deinem Gehalt hätte ich mir den Hintern abgewischt. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ich habe mit Ökonomen gesprochen, die das verglichen haben, die Einkommen von Eltern mit denen ihrer Kinder. Und die sehen in den 80er Jahren einen Bruch. Das heißt, bei denen, die nach 1980 geboren werden, verdient nur noch die Hälfte mehr als die eigenen Eltern. Das heißt, für die Hälfte gilt eben nicht dieser Satz, ihr werdet es einmal besser haben. Und das ist ein Befund, der, glaube ich, ja, Deutschland beschäftigen sollte, der uns beschäftigen sollte, weil wir sind, wie gesagt, ein Land, das ein goldenes Jahrzehnt hinter uns hatte. Uns ist es aber eben nicht gelungen, viele Menschen daran teilhaben zu lassen.
Und wo sehen Sie da ganz wichtige Stellschrauben, die nicht gedreht worden sind?
Ja, ich glaube, zum einen haben die Menschen zu wenige Vertreter. Die Gewerkschaften sind geschwächt, haben die Hälfte der Mitglieder verloren. Die Sozialdemokratie als quasi parteipolitische Schutzmacht dieser Menschen schwächelt und hat, glaube ich, auch sich zu wenig um die Menschen gekümmert in den letzten Jahrzehnten. Ich habe mich auch mit den Kirchen beschäftigt, mit der alten katholischen Soziallehre. Auch diese Stimmen sind leiser geworden. Die Menschen spielen oftmals, wenn von dem Land erzählt wird, keine Rolle. Das heißt, sie sind auch verschwunden, war oder waren lange Zeit verschwunden aus Romanen, aus Filmen. Sie sitzen selten in Talkshows, sie sind selten bei Twitter. Also ich glaube, es geht um einen, also ja, sie erzählen einfach nicht mit an der Geschichte dieses Landes.
Ja, sie schreiben auch, genau, dass diese Menschen keine Stimme quasi haben, keine öffentliche.
Genau. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Grund. Sie fühlen sich auch nicht als Gruppe, also sie fühlen sich vereinzelt. Das Ehepaar der Musikschullehrer, die haben am Ende des Buches, ziehen sie das Fazit, wir verlassen uns nur auf uns selbst. Das heißt, sie reagieren auch nicht auf Probleme dadurch, dass sie sich zusammenschließen, organisieren, sondern eher, dass sie sich noch mehr abverlangen, dass sie noch mehr arbeiten. Die Musikschullehrerin hat zu Beginn der Pandemie sich direkt einen Zusatzjob als Seniorenassistentin geholt, weil sie eben sah, dass ihr Einkommen wegbricht. Und das ist eben auch eine Erfahrung. Der U-Bahnhofreiniger tritt sehr stark nach unten. Ich meine, auch das ist ja was, was wir kennen. Das heißt, er regt sich sehr auf über die Menschen aus Osteuropa, die in die Stadt gekommen sind, die auf der Straße leben, in den Bahnhöfen liegen und ihm natürlich das Arbeitsleben schlechter machen. An denen arbeitet er sich ab. Aber auch er hat nicht das Gefühl, Teil einer Gruppe zu sein, die entschieden für ihre Rechte eintritt.
Damit haben Sie schon ganz wichtige ProtagonistInnen dieses Buches genannt. Solche, die sich tatsächlich nur auf sich selbst verlassen können, die es sich auch nicht leisten können, mal auszufallen, geschweige denn krank zu werden. Julia Friedrichs, 3 Millionen Menschen in Deutschland verdienen weniger als 2.000 Euro brutto im Monat, obwohl sie Vollzeit arbeiten. 10 Millionen bekommen weniger als 12 Euro die Stunde. Hat unsere soziale Marktwirtschaft komplett versagt?
An diesem Punkt ja. Also ich glaube, das muss in einem Land wie Deutschland nicht sein. Wir hätten auch eine gut funktionierende Wirtschaft, wenn die Menschen mehr verdienen würden. Und das ist einfach was, was gar nicht funktioniert hat. Der Umbruch, würde ich sagen, ist so in den westdeutschen 80er Jahren hat es begonnen. Das ist ja auch das Jahrzehnt, auf das ich mich in meinem Buch immer wieder beziehe. Ich bin zum Beispiel über alte Serien in diese Zeit zurückgereist. Und wenn man sich da in der Lindenstraße Hans Beimer anschaut, der als Sozialarbeiter mit 3 Kindern, als Alleinverdiener sehr gut inmitten von München lebt, dann ist das zum Beispiel ein Leben, was heute einfach nur noch ganz, ganz, ganz schwer möglich wäre, wenn überhaupt. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wie einem das als Sozialarbeiter gelingen soll. Und ich glaube, das ist was, was einfach aus dem Blick geraten ist. Das ist was, worauf wir zu wenig aufgepasst haben.
Ja, Sie schreiben auch gleichzeitig, seit der Jahrtausendwende sei die Zahl der Menschen, die überwiegend von ihrem Vermögen leben und nicht arbeiten, um 70% wiederum gestiegen. Hängt das eine
Genau.
mit dem anderen tatsächlich zusammen?
Absolut. Also ich beschreibe es ja als 2 Herzen, die schlagen. Und ich glaube, das Kapitalherz schlägt halt sehr viel vitaler. Wir sehen das auch in den Daten. In den 70ern waren Finanzwirtschaft und Realwirtschaft gleich auf. Inzwischen ist die Finanzwirtschaft auf das Vierfache angeschwollen. Das heißt, Kapital wird wichtiger. Immer mehr Menschen beziehen Einkommen aus Kapital. Aber das ist halt schlecht für die, die kein Kapital haben. Und die meisten Leute stehen eben auf der Seite derer, die kein Kapital haben. Und wir finanzieren unseren Staat hauptsächlich durch Abgaben auf Arbeit und Konsum. Auch das ist schlecht für die Menschen, die kein Kapital haben. Und da würde ich mir schon ein Umsteuern wünschen. Das heißt, warum sagen wir nicht, okay, die mit Kapital, die beteiligen sich jetzt ein bisschen mehr an der Finanzierung des Staates. Dafür können wir vielleicht die anderen entlasten und ihnen die Möglichkeit geben, aus eigener Anstrengung raus ein sicheres Leben zu führen. Das sind ja auch keine illusorischen Träume. Also ich saß mit dem Said, dem U-Bahnhofreiniger, in seinem Schrebergarten und er hat genau das als Traum formuliert, dass er gesagt hat, wenn ich so 1.900 Euro verdienen würde im Monat, würde ich mich sicher fühlen. Und ja, ich denke, das sollte auch so sein.
Gerade in der Pandemie hat sich ja auch noch mal ganz klar gezeigt, wie wenig Menschen so etwas wie Rücklagen besitzen, Erspartes, wie dünn das finanzielle Eis ist, auf dem LadenbesitzerInnen, GastronomInnen, FreiberuflerInnen vor allem sitzen, wie schlecht bezahlt diejenigen sind, denen im Frühjahr zugeklatscht wurde. Auch das ganz aktuell. Sie haben die Pandemie auch noch in Ihrem Buch erwähnt. Welche Konsequenzen empfehlen Sie aus Ihren Beobachtungen und ja, mit der Pandemie?
Ja, ich glaube, durch die Pandemie sind halt Sachen sichtbar geworden, über die wir vorher hinweggesehen haben. Mir haben Ökonomen in Interviews immer gesagt, wer kein Vermögen hat, der ist den Widrigkeiten des Lebens quasi ungeschützt ausgesetzt. Das heißt, der fährt bei jedem Crash ungebremst gegen die Wand. Die Pandemie war so ein Crash und ich habe das gemerkt. wie viel heftiger es ist, wenn man keinen Puffer hat. Die Musikschullehrer haben gesagt, die Musikschulen haben jetzt gerade zum letzten Mal überwiesen, wir stoppen erstmal alles, alle Versicherungen, wir stoppen alle Zahlungen an unsere Rentenversicherung, weil wir nicht wissen, wie der nächste Monat läuft. Das ist natürlich eine Dringlichkeit, die Menschen, die Reserven haben, nie spüren werden. Und das Zweite ist, dass mir nochmal klar geworden ist, wenn wir klatschen, wenn wir im Bundestag aufstehen und da die Parlamentarier Standing Ovations für die Leute, die den Laden am Laufen halten, wie Angela Merkel es formuliert hat, klatschen oder Herbert Grönemeyer Lieder dichtet für die Working Class, was alles im Frühjahr passiert ist, dann muss man es auch ernst meinen. Weil ich habe mich mit dem U-Bahnhof-Reiniger Said immer wieder auf einen Kaffee getroffen. Und im Frühjahr habe ich noch gesagt, schauen Sie, Said, jetzt wird es wahrgenommen. Jetzt wird man sehen, es wird sich was ändern. Und er hat da schon gesagt, nein, das wird es nicht. Und eine der traurigsten Erkenntnisse meiner Recherche war für mich, dass er Recht behalten hat. Dass er am Ende dieses Pandemiejahres, wo er natürlich nicht im Homeoffice saß, sondern immer weiter geputzt hat und gereinigt hat, dass er da am Ende einen Einkaufsgutschein für 20 Euro bekommen hat fürs Online-Shopping und das war's. Und das ist natürlich eine Verletzung, die tief sitzt.
Und die auch noch jede Menge Kollateralschäden mit sich bringen wird. Die Journalistin und Buchautorin Julia Friedrichs. Ihr Buch Working Class, warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können, erscheint am Montag und zwar im Piper Verlag. 320 Seiten, 22 Euro. Danke, Julia Friedrichs.
Ja, herzlichen Dank für das Gespräch.